Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, und wir machen weiter, denn wir haben uns ja vorgenommen, diesen Sommer eine Deutschrap Plus Sommerparty Playlist zu erstellen und das Ganze zu begleiten mit 4 Podcast-Folgen, bei denen wir immer so einen Flashback in eine bestimmte Zeitspanne geben und so die letzten 20 Jahre Deutschrap Revue passieren lassen und so rauspicken, was waren denn in jedem Jahr so die Hits. Und in der letzten Folge, die hat ja Sherwin vorbereitet, wird da auch gleich nochmal einen kleinen Flashback geben, ging es ja um 2005 bis 2012 und jetzt in dieser Folge ändert sich schon nochmal einiges im Deutschrap. Es geht um die Jahre 2013 bis 2017 und ihr könnt euch alle dran erinnern, ab 2016 hat sich Deutschrap komplett geändert, komplett gedreht und da waren einfach nochmal so viele, also da sind so viele neue Künstler aufgetaucht und so viele neue Hits und all das besprechen wir heute in der Folge. Ich habe mega Bock, es ist geile Musik mit dabei, es sind geile Flashbacks in die einzelnen Jahre und es ist krass nochmal zu sehen, wie krass wirklich dieser Wandel damals war. Aber ich würde sagen, an der Stelle, ich nehme nicht zu viel vorweg, genießt eine neue Folge Deutschrap Plus mit Sommerparty, Flashback, entdeckt neue Songs oder erinnert euch an alte Songs, die euch jetzt durch diese Folge wieder hochkommen, wo ihr merkt, so krass, dieses Lied habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Viel Spaß.
Werbung.
Yes, Sherwin, beantworte mir mal folgende Frage. Was bekommt man heutzutage noch für unter 5 Euro?
Für unter 5 Euro? Also ich könnte dir eigentlich sagen, was man nicht mehr für unter 5 Euro bekommt, weil ich mich in den letzten Wochen so häufig darüber aufgeregt habe. Erstmal hat hier ein neuer Döner aufgemacht, direkt um die Ecke. Und ich dachte so, ach nice, direkt mal abchecken, was da so geht. 7 Euro kostet mittlerweile ein Döner. Unfassbar, wo wir da angekommen sind. Dann war ich dieses Wochenende erst im Treptower Park und wollte mir da eine kleine Limonade kaufen, ein 0,33 und diese Limonade hat einfach 5,50 Euro gekostet. Also das ist insane. Oder jetzt gibt es so ein neues Café hier in der Nachbarschaft, da denkst du auch, ja komm, gehst mal kurz rein, lecker irgendwie ein Cappuccino trinken oder sowas. 6,50 Euro. Die Preise sind insane. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, für 5 Euro gibt es eigentlich nichts Gescheites mehr.
Vielleicht eine Kugel Eis, aber was es auf jeden Fall noch für unter 5 Euro gibt, ist ein sehr, sehr guter Mobilfunktarif. Und zwar bei Lebara bekommt man 20 GB für 4,99 Euro. Also richtig, richtig, richtig krass. Ich meine 20 GB Datenvolumen, 5G. Was will man mehr? Und ihr könnt auch entscheiden, ob ihr das Ganze als Flex-Tarif haben wollt. Das wäre dann monatlich kündbar für 10 Euro einmalig oder mit 24 Monaten Laufzeit für nur 1 Euro einmalig. Zu den Lebara-Tarifen kommt ihr über unsere Shownotes und könnt das gerne mal selbst abchecken und euch überzeugen, dass es tatsächlich so starke Mobilfunktarife für unter 5 Euro gibt.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und heute ist es mal wieder soweit, es gibt einen weiteren Flashback. Dieses Mal die Jahre 2013 bis 2017, die größten Sommer-Party-Songs. Und ehrlicherweise wird diese Folge auch wirklich relevant, weil was wir letztes Mal gemerkt haben, da waren es ja die Jahre 2005 bis 2012. Und da waren ehrlicherweise jetzt noch nicht so viele Sommerhits. Also es waren Sonnenbank-Flavor, die eine, Carmen von Sido, Easy von Crow, diese ganze K1-Zeit und so. Waren schon vereinzelt welche drin. Aber vor allem, was man auch viel gemerkt hat, damals war Rap noch wirklich so Rap in der Urform. Also ein Beat drauf gerappt, die CDs wurden verkauft und so. Und ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen wandeln. Auch wenn wir zurückblicken auf die letzte Folge, da war zum Beispiel Spotify noch nicht so ein Ding. Das war so in den Kinderschuhen, aber war noch nicht wirklich da. iTunes kam gerade, alles war noch so ein bisschen anders. Und ja, ich bin jetzt mal richtig gespannt auf diese Folge. Also 2013 knüpfen wir jetzt an die letzte Folge. Lennart hat das vorbereitet. Das bedeutet, ich kann, wie ihr alle auch, mich zurücklehnen, einfach genießen und mich hier ein bisschen berieseln lassen. Let's go.
Ja, Mann, genau. Also 2013 bis 2017, um nochmal ein paar Schlagworte sozusagen, ne, so Autotune, Trap, Afro-Trap, Cloud-Rap, das sind so Sachen, die jetzt im Laufe der Folge so langsam so dazu kamen. Und ich würde sagen, wir steigen mal rein in 2013 und ich nenne mal so ein paar Releases oder so ein paar Deutschrap-Ereignisse, um sich ein bisschen daran zurückzuerinnern. So, ne? Also Es gab zum Beispiel JBG2 von Farid Bang und Kollege, hat alle Rekorde damals auch gebrochen. Also war ein sehr krasses Album, was Welle geschoben hat. Shindy hat sein Debütalbum rausgebracht. NWA, Nie wieder arbeiten. Da gab es diesen großen Stress ohne Grundskandal.
Stimmt.
MC Fitti hatte damals so seine Zeit. So, der hat ja tatsächlich auch ein bisschen Partymusik gemacht, muss
Stimmt.
man sagen.
Ja.
Dann gab es einen SSIO, der sein Debütalbum Bumsen rausgebracht hat. Es gab von Genetik das DNA-Album, was mega erfolgreich war. Es gab von Sido das 301180-Album mit dem Remix auch dazu. Und es gab vor allem auch den Bushido-Diss-Track gegen K1, Leben und Tod des Kenneth Glöckler kam da raus, was ja wirklich ein riesiges Deutschrap-Ereignis war. Aber hat jetzt alles nicht so viel mit Party zu tun an sich, ne?
Mhm.
Bei hiphop.de ist tatsächlich der Newcomer des Jahres damals Shindy geworden, auch berechtigt, ne? Der hat ja damals irgendwie hier so Platz 1 und so. Und was da halt auch aufgefallen ist, ist, dass sich Deutschrap so ein bisschen geändert hat in 2013. Das kann man auf jeden Fall sagen. Davor war Deutschrap oft düster. Natürlich gab es so jemanden wie Crow, der aber gar nicht so krass akzeptiert war in der Deutschrap-Szene. Und so der coole Deutschrap, der war oft düster und Straße. Und sobald es halt nicht so düster und Straße war, war er uncool, ne? Also genau das, was ich gerade meinte. So Crow war eigentlich jemand, den man nicht unbedingt gehört hat, und der wurde von allen Hardcore-Fans aus der Rap-Szene eher gehatet. So, das war dann also viel mehr so Pop, ne, so für die Leute und jetzt nicht jemand, der da wirklich zu dieser Szene dazugehört. Und mit, ich würde sagen, Capo und Shindy gab es zum ersten Mal Rapper, die nicht ganz so den harten Rapper geschoben haben, aber trotzdem noch zu diesem Straßending gehört haben, ne? Also Capo war ja aus diesem Aslaks-Umfeld, Shindy war bei Bushido gesigned, ich habe gerade schon erwähnt, Stress ohne Grundskandal. Und dann gab es auch Rapper wie Flair und Moneyboy, wo man rückblickend sagen muss, das waren schon mit die ersten, die sich auch an dieses Trap-Ding herangewagt haben, weil die sehr viel halt nach Amerika rüber geschaut haben. Aber das war einfach in Deutschland noch nicht so ein krasses Ding. Flair hat damals zum Beispiel Hinter blauen Augen und Blaues Blut rausgebracht, zwei Trap-Alben. Eins davon glaube ich schon so in 2012, aber das war jetzt nicht so super erfolgreich, sondern man hat sich eher gedacht so, kann Flair nicht wieder so Musik wie ganz früher machen? So irgendwie macht das nicht so viel Spaß, so diese Trap-Alben. Und Moneyboy war ja auch damals noch nicht ganz dieses, so, ne, das war ja noch so eher so ein Spaß-Rapper. Der hatte noch nicht diese Legacy, wie er es heutzutage hat, dass er von vielen auch akzeptiert wird, sondern wurde früher eben auch viel gehatet einfach. Und wir haben ja auch schon über einen K1 gesprochen. Der war ja sehr krass, dieserjenige, der so den Club-Rap geebnet hat. Der hat zum Beispiel das Album Rich Kids rausgebracht in dem Jahr, hat aber da das ganze Stimmt. Ding gar nicht so krass weitergeführt, finde ich so. Beziehungsweise hatte der eben auch Probleme dadurch, dass der diesen Bushido-Beef hatte, dass der immer mehr aus dieser Rap-Szene auch dann so rausgeekelt wurde, ja. sage ich mal.
Ja.
So, ne? Aber festhalten kann man, dass es auf jeden Fall so mehr so gute Laune Musik auf cool gab. Also Shindy, ne, bei seinem Album Rentner, den Song erwähnst du ja auch immer mal wieder, oder Arbeit ist out, Slow Motion war damals ein Favorite von mir, oder auch Cabriolet war ziemlich krass, fand ich. Und das waren alles so Lieder, die schon in eine andere Richtung gingen und nicht mehr einfach nur so Straßenrap waren und so. Und Capo hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Der war ja am Anfang in diesem Aslaks-Umfeld und war das natürlich immer noch, aber hatte da eigentlich auch sehr hart gerappt, wenn man sich an die alten Halt die Fresse oder Meine Stadt erinnert. Da hat er übertrieben auch in die Fresse Rap gemacht. Der wollte sich dann aber explizit abgrenzen von seinem größeren Bruder Haftbefehl, damit es nicht so kommt wie so, ja, der kleine Bruder macht jetzt auch einfach die gleiche Musik, und hat was ganz komplett Neues gewagt und dann im Jahr 2013 auch erst sein richtiges Debütalbum rausgebracht. Weißt du noch, wie das heißt? Es gibt kein ABC, weil ich erstmal gucken wollte, aber es gibt einen Joker, den du ziehen kannst.
Ja, ich bin jetzt auch am Überlegen, weil du die ganze Zeit Capo in diese so gute Laune oder so sommerliche Musik irgendwie einordnest. Und der hatte ja auch diese Fick-den-Richter-Zeit und also so voll
asozial gerappt wurde. Genau, das war alles davor.
Und ja. da hatte er noch kein Album, meinst du, ne? Und dann kam Debütalbum.
Ja.
Weiß nicht, war das alles auf Rot?
Nee, er referenced auf eine Stadt bei dem Album.
Hallo Monaco?
Yes, genau.
Ah, okay.
Ja, Und damit hat er echt was komplett Neues eingeschlagen. Das hat auch nicht so super gut funktioniert, aber es waren krasse Features drauf. Also zum Beispiel einen Shindy oder einen Crow waren drauf, auch ein Haftbefehl. Da klangen dann die Sachen aber auch ganz anders plötzlich, weil eben auch schon Autotune eingesetzt war, was damals wirklich eigentlich niemand gemacht hat. Also das war wirklich was Neues, muss man sagen, was aber einfach noch nicht so akzeptiert war. Und was sehr, sehr krass ist, ist, dass da noch ein Feature drauf war, was wirklich auch gut gealtert ist und man auch heute noch hören kann und seinerzeit voraus war und vor allem ein Feature-Gast mit drauf hatte, der Jahre später zum absoluten Star geworden ist und es auch heute immer noch ist. Wir hören mal rein, der Song heißt Tief in die Nacht.
Hallo Sandro, hallo P, Magnum Shampoos, Flaschen gehen, Sommernacht auf einer teuren Yacht, Diamanten, wofür mein Name steht. Ich bin im Rausch, Himmelsblau, ich schließ die Augen, genieß den Traum, bin kurz weg, Astronaut, auf dem Mond eine Flasche Whisky kaufen. Du Scheiße, mein Raumschiff hat einen Platten. Dieser Kanacke fliegt ab jetzt auf Musikplatten. Das Sattler aus den Randbezirken fängt jetzt an zu wirken. Bitches sind zufrieden, wenn sie für uns tanzen dürfen. Roll noch nen Blunt, mach ihn zu und zünd ihn an. Wir pusten Rauch aus dem Schiebedach, der Beamer quant bis tief in die Nacht. Das Sattler aus den Randbezirken.
Ach krass, oh mein Gott, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich bin die ganze Zeit so alles durchgegangen, wen es so noch so aus diesem Aslaks-Camp gab. Ey, aber man hat ja auch komplett vergessen heute, dass Bowser ja eigentlich aus dieser Ecke kam und auch sein erstes Album war ja voll in diesem Vibe. Ne? Was war das immer so? Drei
Farbenhaus, glaube ich, ja.
Ja, gell? Also viele haben es ja dann erst ab so, was du Liebe nennst, auf dem Schirm, aber es gab ja noch diesen Bowser davor und der dann ursprünglich aus diesem Camp kam. Stimmt, oh mein Gott, wie wild.
Safe. Vor allem, weil es schon noch ein paar Jahre gedauert hat, glaube ich, bis dann auch dieses Drei-Farben-Haus und Baron kam und so und das abging und dann halt sowieso der krasse kommerzielle Durchbruch, den wir später natürlich auch noch thematisieren werden. Aber dass der einfach schon so früh da auch aufgetreten ist bei Capo, da sieht man mal so, wie lange manchmal auch so die Karrieren einfach brauchen, bis es dann dieser Durchbruch ist. So, weil manchmal denkt man ja einfach so, ja, One-Hit-Wonder, so ungefähr, dann war er plötzlich da. Aber so, der hat halt einfach Jahre davor schon Musik gemacht. Und einfach dieses Lied Tief in die Nacht zusammen mit Capo rausgebracht. Sehr, sehr krasser Song, muss man sagen.
Krass. Ich finde es auch heftig, wie viele Artists du jetzt aufgezählt hast, die dann in diesem Jahr so released haben mit Shindy und Capo und so weiter und so viele verschiedene. Weil was ich letztes Mal in der Folge noch komplett vergessen hatte, ich habe mir immer so die Alben angeguckt, die dann von 2005 bis 2012 rauskamen pro Jahr. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es war wirklich gefühlt jedes Jahr war Prinz Pi, Bushido, Sido und Flair. Und manchmal so rechts und links jemand Neues. Aber diese vier immer. Und ich habe mir jetzt nicht den Stress gemacht, aber vielleicht hat irgendjemand mal Lust, so eine kleine Recherche zu betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass Prinz Pi einer der Deutschrap-Artists ist mit den meisten Alben von dem, was ich da gesehen habe. Weil der hat ja als Prinz Porno, Prinz Pi, die findet man nicht mehr alle in seinem Profil. Der hat so EPs, die findest du auch nicht mehr bei Spotify und sowas. Ja. Der hat so jedes Jahr ein, zwei Sachen gedroppt. Das war so viel zu arg. Ja. Aber vor allem halt immer diese vier. Also weißt du, ich habe mir jedes Jahr angeguckt, immer die vier. Nächstes Jahr immer die vier. Und ich glaube, man könnte das richtig so visualisieren, wie das von so Punkt, 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 Punkt und auf einmal so spreadet in so viele Richtungen, viele neue Artists und so. Also spannend, geil, stimmt. Capo war ja, da kam ja dann da, ja, stimmt, geil.
Das war auf jeden Fall was dann so in den 10er Jahren losging, dass halt so am Anfang dann einfach viel mehr Artists plötzlich am Start waren, die dann eben auch regelmäßig released haben, was man dann gerade eben auch 2013 gemerkt hat. Weil das Ganze ja so eine Sommerhit-Folge auch ist, muss man auch noch so erwähnen, was denn so kommerziell noch sehr erfolgreich war. Da haben wir Whatever von Crow. Dann ist die Single Kids von Materia rausgekommen. Dieses so, haben einen Job, eine Langeweile, so ne, dieses. Sido Liebe hat er rausgebracht, was dann auch so eine Radiosingle wurde. Und wenn man über Party-Rap spricht oder auch gerade Sommerhit, muss man eigentlich auch Willst du von Alligator vor allem erwähnen. So.
Stimmt.
Das war tatsächlich so ein Ding, was ja auch in den Radios krass abging. Gab es da nicht sogar so einen Robin-Schulz-Remix oder so davon?
Ja, stimmt.
Stimmt, also Alligator das hatte so einen kranken Überhype damals dann.
Also der Song hatte auch, glaube ich, da irgendwie sämtliche Rekorde gebrochen. Das war ja auch noch so ein bisschen so early Musikvideos auf YouTube-Zeit und Streaming und alles und so. Also Willst du war da echt heftig.
Ja, aber so viel mal so zu 2013. Also wir halten fest, es gab so erste Versuche von, ja, Capo Shindy, so mit Sommermusik, von Flair und Moneyboy in Richtung Trap, aber es war einfach noch nicht ganz so krass akzeptiert, ne, dass diese Musikrichtungen sich dann auch so durchgesetzt haben, sodass wir da eigentlich gar nicht so richtig anknüpfen können im Jahr 2014. Ich fange auch mal wieder an und lese ein paar Alben vor, die da rausgekommen sind. Auch legendäre Alben, also echt ein richtig starkes Jahr, muss man sagen. Wir haben King von Kollega, wir haben Fuck Bitches Get Money von Shindy, wir haben Sonny Black von Bushido, Zum Glück in die Zukunft 2 von Materia, Majo Breiter als der Türsteher, Oleg Sesh kam mit Nu Etta Da um die Ecke, Haftbefehl mit Russisch Roulette, auch so Dinger wie Animus Purpur kam raus, ein Album, was ja auch heute immer noch belächelt wird wegen dem Cover. Und auch so Alben, die man damals vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, die dann aber halt zu einer Trilogie wurden, was auf jeden Fall viele Fans auch noch heute begleitet. Und zwar PA Sports und Kianosch haben Desperados rausgebracht und Bones und Jizzes haben High und Hungrig rausgebracht. Damals wusste noch niemand, dass aus diesen Alben irgendwann 3 Teile werden, so, ne? Ich habe auch mal geschaut, wieder bei hiphop.de, wer da Newcomer des Jahres geworden ist. Wilde Nummer tatsächlich, Karate Andy hat es damals geschafft. Das war halt auch so diese ganze Battle-Rap-Era, so diese Zeit, ne?
Stimmt. Krass, ey, wild. Auch Majo, so einer, der wirklich zu häufig vergessen wird. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt in einem Podcast, wenn man zum Beispiel auf den Kollega-YouTube-Account geht und man schaut sich so die Top-Videos an, dann ist so Nummer 1 Feature mit Farid, Nummer 2 mit Majo, Nummer 3 mit Majo, dieses ganze vom Salatschrumpf der Bizeps und sowas. Also da war ja Majo so voll big irgendwie auf seinem Überhype. Krass.
Ist so. Der hat halt auch mega profitiert von diesem ganzen Kollega-Ding, so, ja, ne, was da so halt abging. Ja, was sind so für Hits rausgekommen? Also, wir haben, ja, da wird schon schwierig. Das sind nicht mehr so diese krassen Sommerhits, muss man dann sagen. Wie jetzt sowas wie so Tief in die Nacht. Wie gesagt, ne, das hätte man auch schon, das klingt schon so nach diesem 2017-Vibe. Ich finde, das war so ein bisschen anders. Man hatte von Sido und Mark Forster Au Revoir. Man hatte von Trailer Park Bleib in der Schule. Das war damals so ein Ding, weiß ich noch. Ich habe da noch nicht studiert, aber wenn man auf so Studentenpartys war, war das so ein Ding, wo dieser Song irgendwie immer lief. Dann gerade von dir angesprochen, Majo, ne, zusammen mit Kollega mit Was ist denn los mit dir? Dann Ali Boumaye ist da aufgetaucht. Ich glaube, das war sein erster Song jemals mit Voll süß aber. Crow hat einen miesen Hit abgeliefert. Das war tatsächlich auch die einzige Deutschrap Nummer 1 in den Singlecharts in dem Jahr mit Traum. Das war von seinem zweiten Album Melodie. Und ich weiß noch, ich saß da irgendwie im Döner in der Mittagspause in meiner Schule und da war gerade die Songpremiere auf MTV sogar noch, obwohl MTV da schon nicht mehr so cool war. Aber das lief da halt so im Fernsehen beim Döner. Und der kam einfach auf Dauerschleife, dieser Song bei der Premiere. Also es war so eine Stunde Heavy Rotation, nur Krass. Traum von Crow, Musikvideo immer und immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe ja schon so gesagt, so eine Crow hat sich auch immer so ein bisschen verboten angefühlt, den zu feiern, so als Hardcore-Deutschrap-Fan. Aber dieses Lied ging krass ab und ich kann mich auch noch dran erinnern, wir waren mal zusammen feiern und danach so mäßig, so After-Hour-mäßig noch bei einem Kumpel. Und dann haben wir irgendwann so Sonne ging auf diesen Song reingehauen und haben ihn beide so krass gefeiert, weil es so ein Gute-Laune-Lied war einfach.
Ah, wild, wild. Aber eigentlich krass, dass du sagst, dass gar nicht, also dass nicht so die heftigen Überhits rauskamen, weil auch wenn ich mich zurückerinnere an die letzte Folge, da war es häufig so, dass wenn zum Beispiel eine WM oder eine EM war und auch je besser Deutschland gespielt hat und so, dass du krassere Hits kamen raus, wenn man so vielleicht die Musikindustrie gesagt hat, ey, komm, da muss doch ein Hit rein, das verbinden die Leute dann für immer mit diesen Erfolgserlebnissen. Und 2014 war ja WM, wo Deutschland gewonnen hat. Also eigentlich rückblickend verwundert es mich, dass da jetzt nicht noch so die kranken Überhits noch mit dabei waren.
Ja, ey, wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen oder nicht beachtet. Deswegen schreibt auch gerne mal, wenn euch jetzt noch was so aus 2014 einfällt. Man muss auch sagen, je mehr die Jahre steigen, ne, desto mehr Musik kam raus und desto sommerlicher wird, sodass man auch leichter mal einen Hit irgendwie vergisst oder nicht mit inkludieren kann, weil es einfach schon nicht mehr so überschaubar ist. Einen habe ich auf jeden Fall noch dabei, der mich auch krass an diesen Sommer erinnert, weil man den immer draußen gepumpt hat, und zwar folgenden. Ich weiß, du feierst ihn auch sehr und hast ihn auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Wir hören mal rein.
Ich bin gespannt.
Direkt danach die Hand senken, cool Savage zum Geburtstag einen Kamm schenken, bei schönem Wetter einfach draußen kacken, Schlüssel bitten, er solle kein Auge machen, Geld scheffeln, aber Secondhand tragen, bei der Krankengymnastik nach Happy End fragen. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Augen zu und benehmen wie ein High One.
Ey, so geil. Oh mein Gott, vor allem Ah, ich freue mich so sehr auf Splash, Digga. Einfach Casey und Summer auf der Bühne. Genau wegen sowas bin ich so hyped. Oh mein Gott, das war so eine geile Zeit, Digga.
Ja,
Das war
Mann.
so geil. Krass.
Safe. Also, Haiwan von Summer Jam und Casey Revel. Und ich muss sagen, so, man merkt schon, so Deutschrap ist trotzdem so leicht. Also, ne, wenn man sowas wie so Voll Süß aber von Ali Boumaier, Haiwan von Summer Jam und Casey Revel, das waren schon auch so Songs, die man so beim Vortrinken hören konnte. Da gab es schon sowas in die Richtung. So normal haben wir ja immer so ein bisschen düsteren Deutschrap-Straßenrap gehört, aber sowas hat ja schon irgendwie ein bisschen mehr Bock gemacht und so ein bisschen dieses Sommerfeeling einfach so hervorgerufen.
Stimmt.
Ich habe natürlich noch eine Quizfrage für dich dabei. Und zwar, Spotify, hattest du ja schon beim letzten Mal erwähnt, war so in den Kinderschuhen einfach. Und diese Episode zeigt so ein bisschen diesen Aufstieg von Spotify auch, weil der eigentlich ganz gut so mitzuverfolgen ist. Und ich würde sagen, so ab 2014 war es dann auch so ein immer normaler, dass das wirklich jeder Spotify auch hatte. So, ne? Also 2014, 2015, 2016 war so, dass es, glaube ich, immer flächendeckender wurde. Also, Spotify hat auch damals Jahresrückblicke und dann gibt es ja dann den Artist, der am meisten gestreamt wurde. Welcher der folgenden drei Rapper stand 2014 auf Platz 1? Und wie gesagt, das Krasse war wirklich, das war nicht nur jetzt auf Deutschrapper bezogen, sondern wirklich genreübergreifend. Also
Okay.
meistgestreamter Künstler in ganz Deutschland. A. Crow, B. Kollegah und C. Sido.
Oh, okay, krass. Boah, es ist schwierig. Irgendwie mein erster Gedanke war so halt Crow, weil der halt, du hast ja gerade erzählt mit seinem Hit und dieser ganze Überhype und Crow war ja natürlich auch viel genreübergreifender als die anderen, vor allem als Kollegah, der ja wirklich so nur in der Hip-Hop-Szene eigentlich stattgefunden hatte. Allerdings hatte Kollegah diese übelsten Streaming-Rekorde zu der Zeit. War das nicht die Zeit von King oder hast, ja?
Genau. King ist auch in dem Jahr rausgekommen.
Ey, weil, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß nur so, dass so Kollegah zu dieser Zeit einfach so alles abgerissen hat, was so streamingtechnisch ging. Plus, er hatte halt ein Album und Crow hatte halt so diesen einen Song. Also vielleicht war das nochmal irgendwie krasser. Oh, ich würde Bold Bet machen und auf Kollegah gehen.
Yes, und das ist auch
Oh,
richtig.
geil.
Crow hatte tatsächlich auch ein Album draußen, ne?
Ah,
Melodie
okay.
kam da raus,
Ja.
da war eben Traum drauf, aber Kollegah hat einfach abgerissen, echt einen krassen Überhype, aber ist natürlich heftig. Ich hatte gesehen, dass zum Beispiel Crow 2012, wo aber wahrscheinlich echt noch niemand Spotify hatte, da war der auf Platz 1 am Ende so. Ja, genau, also. Richtige Antwort, Kollegah hat komplett rasiert und Spotify wurde nochmal ein Stück weit etablierter. Manche Artists waren zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht auf Spotify verfügbar. Also so Leute wie ein Bushido oder ein Shindy, die sind erst 2015 auf Spotify gejumpt.
Krass.
Und
Werbung.
Leute, es gibt Neuigkeiten. Erstens, Effect Energy hat eine neue Sorte. Pink Grapefruit heißt das Ding. Zweitens, es gibt jetzt einen Special Mixtray Effect Energy bei Amazon, mit dem ihr die neue Sorte ganz easy testen könnt. Perfekt für alle, die schon immer mal auf einen Schlag alle Effect Energy Sorten durchprobieren wollten. Also wirklich von Classic Effect Energy, von Sugar Free über Effect Energy, Black Acai und wie die ganzen Sorten Flavored Energy auch heißen, bis hin zur neuen Sorte Effect Energy Pink Grapefruit. 12 Dosen in einem Tray.
Yes, genau. Da könnt ihr also ein richtiges Effect-Energy-Tasting veranstalten. Und die 12 Dosen gibt es schon für 12,99 zuzüglich 3 Euro Pfand. Den kriegt ihr natürlich wieder, wenn ihr die Dosen abgebt. Aber ihr könnt das Ganze eben super convenient jetzt auf Amazon bestellen. Checkt das Ganze mal ab. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Jahr 2015, denn da sind auch wieder einige krasse Alben rausgekommen. Man hatte von Chelo und Abdi Bonchance zum Beispiel. Xatar ist in dem Jahr aus dem Knast gekommen, hat Baba Ala Babas rausgebracht. KIZ hatten in dem Jahr einen heftigen Hype mit Hurra, die Welt geht unter. Jizzes hat sein Album Ebbe und Flut rausgebracht. Das war auch so das erste, was ich, glaube ich, so richtig von der 187 Straßenbande häufiger gehört habe. Dann Bushido und Shindy mit Classic als Collabo-Album. Motrip hat sein übel erfolgreichstes Album Mama rausgebracht. Kollege hat das Zuhälter-Tape 4 rausgebracht. Das mal so als so einen groben Überblick, was man, also schon heftig, ne? Mhm. Was das für Alben jetzt sind, die da so erschienen sind.
Also Zuhälter-Tape 4 auch, glaube ich, eins meiner All-Time-Favorite-Kollege-Alben. Also, ach krass. Das war auch so ein bisschen, das war auch so diese Hochphase von so Deluxe-Boxen alles, oder? Wenn ich so an diese Zeit denke.
Ja.
Das war so, als es dann so richtig eingeschlagen hat. Ich glaube, bei Kollega ja schon ein bisschen früher irgendwie, aber da war das dann so übel krass.
Absolut, absolut. Gehe ich später auch nochmal drauf ein. Bei hiphop.de ist in diesem Jahr Newcomer des Jahres Alex geworden. An der 187 Straßenbande. Auch geil. Das war, glaube ich, diese Zeit, wo die dann diesen Track auch gemacht haben, wo der so Freigang hatte, weißt du? Hier Optimal. Von Jesus und Alex. Ja.
Geil.
Können auch mal einen Blick werfen auf die Songs. Also man hat, es zeichnet sich so ein bisschen dieses Bild weiter, was man im Jahr davor hat. Man hat so einerseits so diese Radio-Hits. Sido zum Beispiel mit Astronaut, mit Andreas Burani. Crow mit Bye Bye. Dann, die sind auch beide auf Platz 1 gegangen. Dann KIZ, habe ich ja schon gesagt, die hatten ihren Hype mit Hurra, die Welt geht unter. Da hatten die natürlich auch eine Single dazu, die halt voll abging. Gold mittlerweile auch ist oder sogar mehrfach Gold. Ich weiß gerade gar nicht genau. Dann, was aber sich so weiterentwickelt hat, ist auch so dieses so Haiwan-mäßige, so, ne? Also was wir gerade gehört haben, so Chata mit Easter, fand ich, war so ein Hit auch in die Richtung. Dann haben wir auch so ein bisschen so diese Liebes-Hits, so Casey Rebel, Bist du real, Kurdo, Halbmond, das war so diese Zeit.
Ah, ja, stimmt.
Dann muss man sagen, da hat schon alles losgelegt. Ne? Also wir sind jetzt im Jahr 2015, jeder weiß ja, ab 2016 war dann dieser krasse Wandel. Aber ein paar haben halt schon so ihre Impulse gesetzt, zum Beispiel auch ein Haftbefehl, hat Ende des Jahres 2015 seinen Mixtape Unzensiert rausgebracht und ist da schon stark in diese Trap-Ding gegangen. Da waren dann auch so Newcomer plötzlich schon drauf wie Sufjan und so. Ne? Also ganz neue Produzenten-Wave auch, und Haftbefehl hat da eigentlich auch so ein bisschen Grundstein ein bisschen gelegt, weil der das halt so ausprobiert hat. Da ist zum Beispiel 069 drauf so, und das ist ja heutzutage eine Hymne, muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist erst in den letzten Jahren eine Hymne geworden. Damals war das auch ein krasses Lied, aber es ging noch nicht so krass ab, aber es war wirklich dieser Grundstein für Trap.
Ja, ich finde es so heftig, dass man eigentlich einfach richtig merkt, wie diese Entwicklung in Gange war. Also auch alles, was du bereits erzählt hast, also von 2013 und 14, dieses erste mit Capo und Shindy und sowas, zu da, wo wir jetzt sind, wo man richtig merkt, ey, da ist was im Umbruch. Da kommen neue, ganz neue Entwicklungen mit rein, irgendwie solche, so eine Art von Musik wird viel, viel größer. Deutschrap, Leute, die ein Gangster-Image haben, können dieses Image nutzen, um mit noch Humor oder einem witzigen Konzept irgendwie noch viel, viel größer zu werden. Die Leute reden darüber. Mhm. Man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, 2013 ging ja so Social Media gerade los. Das heißt, jetzt, wo wir 2015 sind, da war das natürlich auf einmal mega der Hype und so ein Multiplikator einfach, dass Sachen geteilt werden konnten, rumgeschickt werden konnten und sowas. Und ich finde, das spiegelt sich auch alles in diesen Hits irgendwie wieder. Also gerade sowas, das war ja dann diese Meme-Kultur auch teilweise. Also Prata voll in Gold bei Easter und sowas. Ja, also das spielt alles so ein bisschen zusammen.
Ey, es war ja eine dieses geile Visuelle Zeit. Vor allem, weil halt Instagram in dieser Zeit losging, so, ne? Das ist halt so dieses Krasse, was sich da auch nochmal so geändert und gedreht hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mit dazu gab es auch eine Bewegung rund um Moneyboy, der ja die Glow Up Dinero Gang hatte und der halt dann zum ersten Mal Rapper inspiriert hat, selbst anzufangen zu rappen. 2015 gab es von Arte eine Arte-Tracks-Folge, die eben über dieses Swagger-Movement und über Cloud-Rap berichtet haben. Und Rapper wie einen Young Huren, einen El Guni, Hustensaft-Jüngling haben da ihre Fanbase so kreiert in diesem Jahr und haben so erste Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben über überzogenen Reichtum gerappt haben. Und das ist eigentlich auch ganz witzig zu sehen, weil du hast das vorhin schon erwähnt. Ich habe da einen Textausschnitt gelesen. Fitnesstraining, Premiumboxen, Chartplatzierung und Motivationsarmbändchen sind eine Seite von Deutschrap 2015. Doch ganz im Stil von Moneyboy ziehen es die jüngeren Mitglieder der Glow Up Dinero Gang vor, ihre Sachen im Internet kostenlos anzubieten. So auch El Guni. Also das war halt einfach so ein neues Movement und so Soundcloud-Rapper, die halt dort ihre Tracks einfach dem Internet gezeigt haben und so einen Hype generieren konnten.
Stimmt.
Zum Beispiel von Young Hoon ist das Lied Nein zu der Zeit rausgekommen, was jetzt heute 9 Millionen Klicks hat. Und das ist aber schon im Jahr 2015, also ja, vor 10 Jahren schon rausgekommen. Finde ich auch heftig.
Boah, da habe ich aber auch noch so miese Erinnerungen, wo wir irgendwie, wir waren in unserem Freundeskreis ja immer so ultra deep into Deutschrap, so dass man dann auch solche Sachen wie diese Cloud-Rap-Sachen irgendwie mitgenommen hat. Und ich erinnere mich noch an so Hauspartys, wo auch so Leute waren, die so gar kein Deutschrap hören oder so. Und dann haben wir sowas wie so Nein angemacht und du und ich irgendwie so komplett am Hängermäßigen abgeben. Und dann so, hey, was ist das für Musik? Oder so K. Ronaldo oder so, weißt du, im alten Haus.
Also, safe.
Viel zu arg.
Richtig gut.
Hä, was war ein Motivationsarmbändchen? Das habe ich gerade gar nicht gecheckt.
Habe ich jetzt auch nicht so gecheckt, aber ich nehme an, dass damit so ein bisschen diese Boxinhalte gemeint waren. Ne? Also so von wegen in den Premium-Boxen war halt so alles Mögliche drin. So von T-Shirt bis hin zu Motivationsarmbändchen. Keine Ahnung, wo das jetzt aufgetaucht ist in diesem Artikel. Aber ich glaube, das soll das ein bisschen symbolisieren.
Ah, ich habe gerade diese Gummiarmbändchen, wo sowas draufsteht, irgendwie checke. Okay.
Habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen, als das wäre das wirklich so eine ernste Seite von Deutschrap gewesen. Aber man kann auf jeden Fall das festhalten, was du ja vorhin gesagt hast, ne? Die Premium-Boxen, auch dieser ganze Fitness-Wahn durch Kollega Farid Bang und so, das war ja auf jeden Fall halt so eine High-Time davon.
Ja.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen über Young Hoon, K. Ronaldo gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir das 2015 schon so mitbekommen haben. Ich glaube ehrlicherweise, wir haben das erst später mitbekommen. Aber diese ganzen Songs, die wir dann entdeckt haben und so, die sind alle schon im Jahr 2015 rausgekommen. Und eins davon ist dieser Track.
Bin so zu, kann ich stehen. Irgendeine Ruhe will reden. Ich sag nur bla bla bla.
Geil. Oh mein Gott.
Heutzutage rappen wir den Text natürlich mit 9 Mile in der Hand und ich chill. Aber damals Young Hoon mit Stoli. Du hast mir ja so gesagt, dass diese Wodka-Marke mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe neulich in der Bar entdeckt und hab's dir geschickt, aber du meintest, die gibt's eigentlich gar nicht mehr, ne?
Also die sind leider insolvent, einfach leider, weil das halt wirklich durch Young Hoon in diesem Video, ich glaube, Young Hoon fährt nur auf so einem Boot irgendwie. Ich weiß nicht,
Regen, wo, auf
so einem See rum und hat so eine Stoli-Wodka-Flasche in der Hand und das ist schon alles und das zeigt auch voll diese Cloud-Rap-Zeit damals, wie simpel man sowas gedreht hat und es ging halt voll um diesen Hänger-Mut irgendwie und deswegen war das eben so iconic, aber ja genau, die haben Insolvenz angekündigt. Ah, krass. Ja, Mann, das war ja auch noch so eine Phase. Das, ey, da merkt man auch, da hatte Deutschrap wirklich auch so mehrere Facetten, weil das war ja nochmal so was ganz anderes, wie zum Beispiel dieses Kollega-Pumpen-Ding, was wiederum was ganz anderes war, wie dieses so Ist-da-Ratar-mäßige Laute und so. Also irgendwie, da hatte Deutschrap auf einmal so einzelne Subgenres so richtig angefangen zu bilden, weißt du, was ja in der letzten Folge noch gar nicht so krass war.
Das stimmt. Jetzt eine Quizfrage auch noch zum Abschluss. Was passierte im Jahr 2015? Ich nenne jetzt drei Sachen und du musst sagen, was davon zutrifft. A, bis heute ist es das Jahr, in dem die meisten Deutschrap-Alben auf Platz 1 gingen. B, Hip-Hop ist zum ersten Mal das meistgestreamte Genre auf Spotify. Und C, Summer Jam ging zum ersten Mal auf Platz 1 in den Albumcharts.
Hey, ich glaube, ich weiß es, aber es ist jetzt peinlich, wenn es falsch ist. Aber ich glaube, das, was ich vorhin mit den Boxen erwähnt habe, ne, dass das so diese Hochphase von den Boxen war, es gab ja irgendwann mal so eine Anpassung, dass der Wert eines Albums begrenzt wurde von den Charts. Davor war das nicht so. Und zwar aus dem Grund, also die deutschen Charts, ey, ich erkläre jetzt so, am Ende ist alles falsch, aber so die deutschen Charts sind ja so auf Wert ausgelegt, also wie viel Geld mit einem Album verdient wird. Und als dann die Rapper angefangen haben mit diesem Boxen-Hype, der ja meines Wissens nach wirklich aus Deutschland kam, also den hat so Kollega irgendwie erfunden und das ist so krass eskaliert, dass die immer teurer wurden, dementsprechend, weil die auch so viel gekauft wurden, die Deutsch-Rap-Alben die ganze Zeit auf die Eins gegangen sind, weil halt so viel Geld damit gemacht wurde und das wurde dann irgendwann angepasst, dass es da ein Upper Limit gab, wie teuer so eine Box sein darf und ich glaube, das war ungefähr diese Zeit und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das das Jahr war, wo die meisten Deutschrap-Alben auf der 1 waren. Also ich sag Antwort A.
Yes, und das geil. Ist auch richtig. Oh, du bist auf dem richtigen Dampfer, weil ne, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, habe ich schon gedacht, so, okay, jetzt wird die Frage viel zu einfach, so nachdem du das vorhin schon erwähnt hast. Tatsächlich, 18 Alben sind auf Platz 1 gegangen, müsst ihr euch mal überlegen, ne? So, das Jahr hat ja 52 Wochen und 18 davon sind an Deutschrap gegangen, so, also das war schon sehr, sehr krass. 2019 ist das tatsächlich nochmal gelungen mit den 18, aber das war schon krass und hat sich hochgeschaukelt. Ich glaube, an einer Stelle muss ich dich korrigieren, dass das Kollega und Selfmade erfunden haben, war mir so nicht bewusst. Ich dachte tatsächlich, dass Bushido das erste Mal so gemacht hatte, 2008 schon oder so, das mal so probiert hatte. Aber da war eine Box natürlich noch ein bisschen was anderes, als man es dann so ein paar Jahre später hatte. Aber vielleicht weiß da ja auch jemand mehr Bescheid und kann uns sagen, wer der Erfinder der deutschen Boxen ist. Aber ich meine irgendwie sowas wie so Heavy Metal Payback oder so oder irgendein Agro-Release kurz vor Schließung ging schon mal in so diese Richtung Fanbox.
Ah, stimmt.
Aber ja, nee, also ja. Dieser absolute Hype, der kam auf jeden Fall dann so ab 2013, 14, 15, wo halt immer mehr, oder auch schon davor, so 2011, 2012, da wurde es immer mehr so, dass es halt diese Premium-Deluxe-Box gab von einem Deutschrap-Album.
Du hast recht, ich habe gerade zwei Sachen vermischt. Kollege hat so ein bisschen dieses Promo-Phase-Ding erfunden.
Ja, genau.
Und ich glaube, das dann aber so im Zusammenhang mit den Boxen nochmal auf so ein neues Level gehoben, das dann da so viele Sachen drin waren und Unboxing und tralala und alles und sowas irgendwie. Aber ja, stimmt. Nee, okay, aber ey, geil, witzig.
Yes, so viel zum Jahr 2015 und ja, es haben sich schon so ein paar Sachen angebahnt, ne? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, Haftbefehl mit Unzensiert, schon so ein Trap-Mixtape rausgebracht, was Ende 2015 war, wo auch schon viele Akteure drauf waren als Features, die dann 2016 eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, UFO hat im Jahr 2015 schon so im Hintergrund ein bisschen sein musikalisches Umdenken so, ne, damit auf sich aufmerksam gemacht und hat schon neue Sachen ausprobiert, was aber auch noch nicht viele mitbekommen haben. Wir haben hier diese ganze Bubble rund um einen Young Huren, die so in diese Trap-Richtung, Cloud-Rapper gehen. Also das hat sich schon so im Kleinen angebahnt, hat aber einfach noch nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Und 2016 sollte dann das Jahr der Jahre werden, wo sich Deutschrap wirklich für immer verändert hat. Das muss man einfach so sagen. Ich nenne mal noch so ein paar Alben, die rausgekommen sind, wo jetzt aber auch ein paar so Oldschool-Sachen noch mit dabei sind, ne? Aber eben auch so viel New-Wave-Shit. Also zum Beispiel Shindy hatte ja Dreams rausgebracht, Haftbefehl und Rata haben ihr Collabo-Album rausgebracht, als Coup, ne? SSU hat 0,9 rausgebracht, Casey Rebel hat Abstand rausgebracht, Bones und Jizzes haben High und Hungrig 2 rausgebracht, es gab einen Hannibal mit Haramstufe Rot, es gab einen Flair mit Vibe, es gab dann aber eben diese ganze New Wave, sage ich mal, eine UFO mit Ich bin ein Berliner und Ich bin zwei Berliner, die Mixtapes. Sixten hatten damals Asozialisierungsprogramm. Nimo hat sein Habibi-Mixtape rausgebracht. AZ Fastlife-EP war das, glaube ich, damals. AK Außer Kontrolle hat Panzerknacker rausgebracht. Da war dieses Stimmt. 2065 drauf, was auch ja. So ein Leih ist, schon ganz andere Musik plötzlich war. Und natürlich nicht zu vergessen, Palmen aus Plastik kam in diesem Jahr raus von Bones und Raf Camora, was natürlich ein krasser Gamechanger war, so insgesamt, was Deutschrap Partymusik angeht. Und natürlich auch Miami Yassin mit Kokaina einfach einen absoluten Hit abgeliefert. So plötzlich war der da und diese zwei Sachen sind, glaube ich, nochmal so das, was so, ja, wo Leute auch nochmal sagen, okay, das hat am stärksten geprägt einfach dieses Jahr. Aber es ist einfach viel insgesamt passiert.
Ja, man, möglicherweise bestes Deutschrap-Jahr ever, wirklich, also was da rauskam, heftig. Ja.
Es war halt einfach so eine ganz andere Zeit plötzlich so. Und man muss auch sagen, es ist nicht alles nur abhängig von Palmen aus Plastik und von Kokaina. Das hat safe dafür geführt, dass es einfach nochmal ganz anders wahrgenommen wurde. Aber es ist vieles in diesem Jahr da rausgekommen und auch schon teilweise davor. Also man hatte auch nochmal diese, ja, das war ja jetzt kein Trap, überhaupt nicht, aber trotzdem so diese Hitwave auch so mit so Ali Boumaier, Shindy, Sex ohne Grund. Die Beginner haben mit Jizzes Ahnma rausgebracht. Dann hatten wir Luciano mit Niki Santoro, Jagen die Mio, da ist der zum ersten Mal so richtig aufgetreten. Dann auch sowas von Dardan und Enno mit Wer macht Para, das war dann schon Full Trap. Oder Hannibal, Nemo, Vanilla Sky, mega die Sommerhits, so, ne? Bones, Raff natürlich mit all ihren Singles. Der Song, den ich nämlich als erstes von Jagen Huren jemals gehört habe, der mit Rin zusammen, Bianco, ist rausgekommen. Ach, krass. UFO hat Scheiß auf eure Party rausgebracht. Ach, Ja, also all sowas. Haftbefehl, Ratar, ich zahle gar nichts ist rausgekommen. Das war dann schon wieder eher so ein ja, Haiwan-mäßiger Sommerhit, so, ne? Also yeah. Nicht so richtig, aber so ein bisschen dieser Party-Dings, noch so diese alte Schiene. Also es war einfach ein geiles Jahr insgesamt, um Deutschrap zu hören.
Maxwell hat auch Ding rausgebracht, oder? Oder hast du es gesagt, dieses Safari?
Ja, stimmt, das kam dann auch noch. Das kam ja dann nach Palm aus Plastik, diese Safari-EP noch raus, ja. So, ja.
Was ja auch dann da voll, also das waren so die Songs, die in jeder Playlist kommen, gehören auf Safari. Also
weißt du, ja, so, ey, 100 pro.
Heftig. Ey, also jetzt, um es auch mal ganz kurz festzuhalten, dieses ganze Format mit so die besten Sommer-Party-Hits und sowas, das Format wurde natürlich, also ist basierend auf diesem Jahr eigentlich entstanden. Also weißt du, so dieses Jahr.
Wir wollten dahin, wo wir jetzt sind.
Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Krass.
Safe.
Mich würde auch mal so interessieren, irgendwie wie bei vielen anderen dieses Jahr so wahrgenommen wurde, weil in meiner Erinnerung, das sind natürlich jetzt krasse Hits, aber irgendwie war auch dieses Jahr einfach krass. Also so, ich weiß nicht, ob es vielen Leuten ähnlich ging, aber es gab damals nicht so große Probleme, es war ein heißer Sommer, es war so, weißt du, irgendwie so rückblickend passt es voll, aber ich meine, alle waren unterschiedlich alt, hatten unterschiedliche Leben, aber in meinem Kopf ist es so, dass alle in diesem Jahr so einen richtig guten Sommer hatten und dazu passt einfach diese Musik. Also, ich weiß auch nicht, ist ein bisschen verkopft, aber ja, krass.
Also ich kann mich auch sehr viel daran erinnern, dass man draußen war, vorgetrunken hat, irgendwie im Auto wirklich gefühlt so zu sechst im Mercedes saß so und irgendwie heißt es so wirklich dieses so, ich habe so Erinnerungen, so zu viert auf der Rückbank und draußen, man hört halt dieses ganze Palm aus Plastik-Album. Im September war es auch noch so absoluter Hochsommer, genau da, wo halt noch so diese Banger rausgekommen sind. Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal auf Partys, wo die DJs Deutschrap gespielt haben, im Sinne von so, also das waren auch so, ne, ein Falk Schacht, hat in Mannheim irgendwie aufgelegt, da waren wir und das war halt diese Zeit, da kam dann so Kokaina, da kam auch Falk Schacht, jagt euch alle mit dem BMW, aber irgendwie war da plötzlich so Material da, dass man überhaupt so eine Party mit so Bängern füllen kann, weil man so ein bisschen diese alten Hits hat, aber vor allem eben ganz viel Neues. Ich war auch in Frankfurt bei Visavi, die hat auch so Deutschrap aufgelegt und da war das halt genauso und es war einfach so geil, weil das was war, was man davor nicht kannte, da kannte man nur dieses so, im Club kommt Bilder im Kopf oder Easy von Crow oder so. Das war so, darauf hatte man keinen Bock, aber plötzlich kam einfach cooler Deutschrap in den Clubs und wurde von DJs gespielt und man konnte das auf Geburtstagspartys, konnte man diese Musik anmachen. Ich weiß auch noch so, damals in unserer Freundesgruppe war so dieses Deutschrap zum Vortrinken hören, war nur so eine Sache, wenn wir unter Jungs waren, weil die Mädels irgendwann genervt waren davon. Und ab 2016 war das so, plötzlich haben die Mädels das von sich aus angemacht, so weißt du so. Also das war einfach so ein Wandel, dass plötzlich die gesamte Gesellschaft das halt sehr, sehr krass gefühlt hat und gefeiert hat.
Was auch noch mit dazu kommt, wenn du so über dieses so Vortrinken und Feiern und Mucke hören und sowas sprichst. In der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass so YouTube in Deutschland gestartet ist, aber dann recht schnell dieser GEMA-Streik kam. Also dieses, dass einfach die meisten Musikvideos nicht gezeigt werden durften auf YouTube. Du hast draufgeklickt und dann kam sowas wie Sorry, nicht in deiner Region verfügbar, auch wenn es irgendwie deutsche Lieder waren oder sowas. Und ich hatte im Vorfeld nochmal kurz recherchiert dazu und das wurde 2016 aufgehoben. Und das passt auch voll dazu, finde ich, weil das war dann auch häufig diese Zeit, wo man, ich erinnere mich nur an so eine Situation, aber hat wahrscheinlich viele ähnlich erlebt, wo wir bei einem Kumpel in Karlsruhe in diesem Haus waren, dem sein Vater war im Urlaub, wir hatten so sturmfreie Bude und irgendwie lief dann da auf dem Laptop oder auf dem Fernseher einfach so die Videos durch, diese ganzen Palm aus Plastik, Sixten, HDF, was weiß ich, KC Rebel, Summer Jam, die dann alle auch, es war ja diese Zeit von den richtig geilen Musikvideos, diese Kollega-Musikvideos und, wo man irgendwie, weiß noch, wir saßen teilweise in so einem Keller und haben die ganze Nacht irgendwie Musikvideos eins nach dem anderen angemacht und sowas, ja. Das war halt auch irgendwie die Zeit. Das wurde nämlich 2016 aufgehoben und passt, also again, wieder ein Multiplikator, der noch dazukommt. Du hast Social Media, du hast irgendwie, ne, und dann hast du noch YouTube, was dazukommt, sodass du halt noch diese Videoebene hast, um den Leuten das zu zeigen, also krass.
Ja, absolut. Und trotzdem muss man auch sagen, dass Deutschrap da noch nicht ganz an diesem krassen Erfolgslevel so war, wie man das dann Jahre später kannte. Ne? Also ich habe mir das nochmal angeschaut. Ohne mein Team kam damals wirklich kurz vor Album-Release raus. Das ist damals auf Platz 44 in den Charts eingestiegen, die Single. Ne? und danach irgendwie eine Woche später auf Platz 7 und das ist auch bis heute die höchste Platzierung, die diese Single erreicht hat und ihr wisst es, ne, das ist einer der erfolgreichsten Deutschrap-Songs überhaupt. Kranke Musikvideo-Aufrufe, was weiß ich, mehrfach Gold, mehrfach Platin, Diamant-Auszeichnung, so, also das ist wirklich eine kranke, aber das ist da erst im Kommen gewesen alles, was da rausgekommen ist und wurde dann teilweise auch erst über die Monate und Jahre später so legendär, dass man das halt heute noch so in Erinnerung hat, weil das auch zeitlose Songs waren und weil es damals halt auch noch nicht so viel solche Musik gab. Das kam ja erst alles so. Und ich habe auch ein altes Interview gesehen von den Broke Boys, das sind die Produzenten von UFO damals gewesen, zu dieser Ich bin 1, 2, 3 Berliner Zeit. Und die haben zum Beispiel gesagt, ja, dass diese Berliner Releases auch für Deutschrap halt ein absoluter Türöffner waren und gezeigt haben, was möglich ist. Und dass UFO auch da so diese Era eingeleitet hat, dass Rapper selbst zu einem Streaming-Anbieter gehen und sich einfach ihr Spotify-Profil aufbauen und dass es dazu nicht irgendeinen krassen Major-Deal braucht. Und das passt ja auch wieder rein, was du gerade sagst, so, ne? Also diese ganze, sei es jetzt so YouTube-Musikvideos, aber dann eben auch so, dass Spotify nochmal krasser gepusht war, weil das war dann plötzlich einfach, hey, ich bin Newcomer, ich richte mir das einfach schnell selber ein und veröffentliche darüber halt Musik, so.
Ja.
Flair hat auch in diesem Jahr ich habe ja vorhin Vibe erwähnt, das war natürlich auch ein Gamechanger. Da hat er dann nochmal das bisschen fortgeführt, was er Jahre vorher schon mal probiert hat und hatte tatsächlich mit Unterwegs oder Lifestyle der Armen und Gefährlichen auch richtige Hits, die ich dann zum ersten Mal, war das dann, dass ich Flair beim Vortrinken anmachen konnte. Das kannte ich davor gar nicht. Also auch dieser Wandel von Künstlern, der sich gleich auch noch im nächsten Jahr ein bisschen bemerkbar machen wird. Aber jetzt will ich ja auch erstmal, habe noch gar keine Musik aus diesem Jahr gezeigt und ein Song, der hat nie ein Musikvideo bekommen, ist aber einfach ein absoluter Legendensong von einer Crew, die Deutschrap tatsächlich extrem stark geprägt haben, was manchmal auch fast vielleicht ein bisschen vergessen wird. Hör mal rein.
Von Anfang an unterwegs mit den Jungs, lebe und start nur als Dealer. Mama sagt, hab Geduld, geh nicht raus, Gott gib, wenn du Ziel hast. Aber Mama will an. Von Anfang an unterwegs mit den Jungs, lebe und start nur als Dealer. Lebe und sterb nur als Dealer. Jungs drehen durch, Jungs drehen durch.
Bro, oh mein, Digga, das ist mir gerade fast ein bisschen zu emotional. Ich bin gerade so fast ein bisschen traurig, weil das so, Bro, was war das für eine geile Zeit. Ey, mein Gott, was war das für eine Zeit? Ich weiß, ich krieg gerade so 10 Terabyte an Daten in mein Brain geballert irgendwie, wie der erste Kumpel so mit Auto rumfährt und sitzt mit drin und dieses Lied geht an, man ist auf dem Weg zu einer Party oder so, die Jungs drehen durch, ey, so kleine Kiddies eigentlich noch, aber diese Musik war einfach viel zu gut, oh mein Gott. Hey,
sehr, sehr krass. Eins meiner Lieblingslieder auch aus der Zeit. So. Also für alle, die den Banger nicht kennen, Kartell von AZ, Suna und Nash, kam damals kurz nach diesem Miami Yassin Kokaine-Erfolg, paar Wochen später und war auch so ein Banger. Die haben einfach abgeliefert damals. Das krass. War so krass.
Echt, bei der KMN-Gang, ich frage mich wirklich, diese Trennung, so eine Sache irgendwie, aber die hatten so eine Secret Sauce für so Hits, die andere, die zu diesem Zeitpunkt gestartet sind, einfach noch länger genutzt haben. Weißt du, wir können auch negativ sagen, ausgeschlachtet haben. Aber du hast vorhin gesagt, das war so diese Kokainerzeit und diese ohne mein Teamzeit und sowas. Und die 187 Straßenbahn haben es halt viel länger noch gemacht mit Raff und Bones und Palmos Plastik und sowas, ja. Aber irgendwie kam, was war das, dass die damals dieses Ding hatten? So, das war einfach viel zu arg, diese Beats, diese Lyrics, alles.
Das war krass. Die haben Deutschrap schon sehr, sehr heftig mitgeprägt. Und an der Stelle will ich jetzt zum Abschluss vom Jahr 2016 noch wissen von dir. Ich habe ja jetzt immer den Newcomer des Jahres genannt. Wer war es denn im Jahr 2016? Wer wurde bei hiphop.de gewotet? 3 Antwortmöglichkeiten. A. Young Huren. B. Nimo. Und C. Miami Yassin.
Okay, schwierig. Also an sich Miami Yassin wegen Überhit auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde Young Huren ausschließen. Nimo hatte halt, war das diese Zeit mit LFR und sowas? auch?
Das kam erst später raus.
Okay.
Aber der hat in diesem Jahr sein Mixtape rausgebracht. Das kann ich auch sagen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Habibi hat er rausgebracht. Okay. Da war sowas wie Nie wieder mit Chill und Abdi drauf.
Boah, ja, auch gut. Ich würde also verdient meiner Meinung nach Miami Yassin. Aber es ist natürlich schwer, wie gewotet wurde. Aber ich sag Miami Yassin.
Yes, also dein Guess war schon mal richtig mit Jan Kuhn, dass der raus ist. Der hat Platz 3 belegt.
Mhm.
Auf Platz 2 haben wir Miami Yassin. Und auf Platz 1 ist es Nemo geworden. Wahrscheinlich wirklich, der hat halt am Anfang des Jahres schon Habibi rausgebracht. Dann ging dieser Hype das ganze Jahr. Und Miami Yassin hatte halt Kokainer und dann aber erstmal nix so gefühlt. So, und Nemo hat halt viele Releases. Deswegen denke ich, war der so dieses Newcomer des Jahres, weil der auch direkt in diesem 385-Ideal-Umfeld war und mit allen da auch Features hatte und so. Aber ja, safe. Man muss einfach sagen, glaube ich, nach so 2016, man hatte eben hier Bones und Raff mit Palm aus Plastik, man hatte die KMN-Gang mit so Liedern wie Kartell und Kokaina und man hatte eben Nemo, die richtig, richtig frischen Wind gebracht haben und noch viele andere Artists, die auch schon erste Releases gebracht haben und dann 2017 aber so waren, um komplett durchzustarten. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung in das Jahr 2017, das letzte Jahr von der heutigen Folge, wo sich auf jeden Fall dann Spotify sowieso komplett etabliert hat. Das war jetzt, glaube ich, so ein No-Brainer, dass das eigentlich jeder Spotify auf dem Handy hatte und dass das wirklich so Marktführung war und du nicht mehr irgendwie hier den Anbieter und hier den Anbieter. Viele sind dann auch verschwunden vom Markt und so. Dieses Spotify-Playlist-Ding war einfach dann absolut etabliert. Und ja, wir haben hier an Alben Bushido mit Black Friday, JBG3 von Kollega und Farid Bang. Wir hatten SpongeBoss Release in dem Jahr. Mhm. Der hat ein heftiges Album gehabt, auch einen krassen Hype gehabt. Wir hatten 187 Straßenbande, Sampler 4, der rauskam, was ja auch im Sommer kam, was auch krass einfach geflasht hat. Und dann eben noch viele weitere Sommeralben wie Summer Jam und Casey Rebel mit Maximum. Capo, Alles auf Rot. Miami Yassin hat sein Debütalbum Kasia rausgebracht. Wir hatten von Trettmann, DIY, Raf Camora, Anthrazit. Newcomer des Jahres war Rin in diesem Jahr. Der hat sein Debütalbum Eros rausgebracht. Ja, das war so die Alben. Und eigentlich hat es da auch angefangen, dass man eher auf die Hits geschaut hat, anstatt auf die Alben. Weil da war es wirklich so, also was da rausgekommen ist, das ist wirklich fast crazy. Wir haben Jim Beam und Woddy von Arca und Bones, was ja auch erst in den letzten Jahren so zu so einem Evergreen gefühlt geworden ist und auch zu so ein bisschen so ein Meme-TikTok-Song dadurch einfach nochmal krasser gepusht wurde, ne? Dann Kapi ist in dem Jahr auch ein bisschen geblowt, ne? Nur noch Gucci kam da raus oder dieses Ole Ole mit Raff und Yoshimitsu.
Mhm.
Wir haben Murcielago und Nicht Jetzt von Casey und Summer, Monica Bellucci und Bros von Rin, Von Party zu Party und Bongzimmer von Sixten, Telefon von Nemo und Dardan, Asimemo mit Capo Heb ab, Luciano Hawaii, Capo Nemo Lambo Diablo GT, Primo von Raf Camora, Kontrollieren von Raf Jizzes Maxwell Bones, Millionär von Bones und Jizzes, Wie Falco von Nemo, Young Huren und UFO,
der war auch so
Gott
gut.
sei Dank von Raf und Bones mit Trettmann. Also wirklich, wirklich krass. Dann halt UFO auch mit Der Pate, mit Für die Gang, mit Jizzes. Es war wirklich
Alter.
Anders, was da abging.
Tja, wie heftig. Ey, weil vor allem auch letztes Mal, ne, wir haben diese Folge aufgenommen und wir waren so, ey, was packen wir denn jetzt in diese Playlist, wenn wir da jetzt irgendwie 3 Songs reinmachen? Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Da waren wir schon so, ey, was machen wir denn rein und so? Und mussten so ein bisschen schon vorwegnehmen, dass da mal irgendwie 10, 15, 20 Songs in dieser Sommer-Playlist sind und jetzt endlich macht es auch Sinn, dass man die mal füllt irgendwie. Guck mal, wie viele Hits da drin sind. Gott sei Dank, diesen Song habe ich komplett vergessen. Der ist ja so gut. Gott sei Dank haben wir die Auswahl nicht verpasst. Und Gott sei Dank, das ist so übel das geile Ding, Mann. Auch Luciano, also haben wir noch gar nichts wirklich erwähnt, dass er dann kam. So, ne? Also so,
ja, ja.
Also so,
auch noch ein bisschen kleiner, also man sieht ja jetzt, in den letzten Jahren war der ja dann dieser Top-1-Artist deutschlandweit und so, aber damals hatte der auch schon einen miesen Hype, so ist es nicht, also der kam da auch, der hat es bloß halt geschafft, das alles nochmal zu übertrumpfen, aber ja, also da kam einfach heftig, heftig viel. Und das Krasse war halt einfach diese Mischung. Also du hattest halt diesen Deutschrap-Newcomer-Schwung mit Nimo, Enno, Dadan, Young Huren, Sixten, Rin, KMN-Gang, Kapi, Luciano, Ufo, Trettmann, aber eben auch schon die etablierten Künstler, die sich dem angepasst haben, dass die Musik sich verändert, wie einen Wasel, wie 187, wie Raf Camora, Capo, Summer Jam und Casey. Und das war halt so dieses Krasse. Diese Mischung aus diesen Sachen. Sogar ein Bushido hat damals einen Trap-Song gemacht mit MO030, dieses Stimmt. Dann gehen wir rein. Also weißt du, so Stimmt. krass war Trap und Afro-Trap halt am Start.
Ey, das hat man auch komplett vergessen, dass einfach neben allem, was du gerade erwähnt hast, so Bushido halt noch ein aktiver Artist war zu der Zeit. Also so, ne, das ist ja viel zu krass, dass diese Sachen parallel liefen. Und man kann auch eigentlich sagen, also wer zu in diesem Jahr krass war, der hat es bis heute eingemauert. Also, weißt du, also irgendwie gefühlt ist so alles, was danach kam, waren so Newcomer, außer vielleicht ein Pascha, Nimna, Patsche und sowas, ja, also die es dann geschafft haben. Aber so fast jeder, den du jetzt erwähnt hast, hat heute noch Legendenstatus. Das kannst du nicht mehr wegnehmen. Also, weil da so ein Hype war in diesem Jahr. Ey, viel zu krass. Auch was mir gerade noch eingefallen ist wegen Luciano. Hä, erinnerst du dich noch, dass so in der Anfangszeit Luciano wie so ein Duo war mit so einem anderen Rapper? Wer war das noch?
Ja, ja, Niki Santoro. Den Song hatte ich ja vorhin auch erwähnt, den wir zusammen damals krass gepumpt haben. Das war auch der erste, den ich auf dem Schirm hatte. Der kam 2016 schon raus mit Yang Di Mio.
Stimmt, ja. Oh mein Gott. Ey, viel zu arg. Viel zu arg. Damals war noch so, ich erinnere mich noch an so dumm Gespräche mit so, wer krasser ist von den beiden, und es war wirklich nicht so eindeutig, dass so Luciano so der krassere ist. Manche waren so, ey, dieser Niki Santoro ist krasser und so, und also ey, wild.
Und die heftigsten Banger habe ich noch gar nicht genannt, denn sie sind Teil, da auch Big Shoutout bei dieser Folge, hiphop.de hat krass unterstützt mit ihren Artikeln, die da hatten. Die haben nämlich am Ende des Jahres die Top 30 der meistgeklickten Deutschrap-Musikvideos veröffentlicht. Und die Top 10 davon lese ich jetzt gleich vor, aber davor hören wir in den Song rein, den ich ausgewählt habe für das Jahr 2017. Ich habe echt viel überlegt, was ich reinnehmen sollte, dachte auch so, ey, vielleicht irgendwas ein bisschen Unbekannteres. Zum Beispiel gibt es das Lied Stress mit mir von Maxwell und Raf Camora. Das hatte ich überlegt, weil den auch, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr so viele Leute kennen. Es gibt ja auch von Bones und Raf den Song Realität, den wir viel gefeiert haben. Es gibt auch den Song Lieber Gott von AK außer Kontrolle, der zu der Zeit rausgekommen ist, wo ich AK zufällig in Valencia getroffen habe, und da hat er ein Musikvideo gedreht und so, dachte ich so, soll ich was davon reinnehmen, was nicht jeder kennt, aber letztendlich muss ich hier auch einen Shoutout geben an jemanden, den ich zu der Zeit krass gefeiert habe. Das war damals, ich bin kurz vor diesem Lied auf die Tour gegangen, komplett abgerissen, war der beste Zwanni meines Lebens bis heute, und deshalb hören wir jetzt in diesen absoluten Sommerbanger rein. Sie hat den Mess von ihrer Mama, doch ihr Papa darf davon nicht erfahren. Nein, nein, die ganze Nacht lang Party, wir trinken Gin, kein Bacardi. Ja, sie macht alles, was ich will. Ja, Baby, lass uns heute chillen. Ja, sie macht alles, was ich will. Ja, Baby, lass uns heute chillen. Sie ist ein Nice Girl. Ja, komm, wir essen ein Nice Girl. Ja, sie. Bro, oh, wie gut. Oh mein Gott. Ey, was für ein Hit. Was für ein Hit. Das war so. Das war wirklich auch von meinem Bauchgefühl her so Peak UFO, als der so diese sommerliche Phase hatte irgendwie. Oh, war das gut. Oh mein Gott, das war so geil. Ich weiß auch noch, wie ich damals dachte, als dieses Lied rauskam, da hat das UFO schon nochmal neue Türen geöffnet, weil der plötzlich diese gute Laune-Musik hatte und nicht mehr nur noch dieses so Trappige. Und ich dachte echt, dass UFO, ich meine, aus der heutigen Warte kann man jetzt wieder ein bisschen darüber diskutieren, was besser ist, aber so damals dachte ich so, weil UFO und Kapi ja auch viel Musik zusammen gemacht haben, dachte ich, dass UFO es schaffen wird, deutschlandweit das zu werden, was dann Kapi geworden ist. Also dieser absolute Mega-Überstar, und das kommt dann eher in deiner Folge, dieser kranke Kapi-Hype mit seinen ganzen Sommerliedern, aber Kapi war dann ja einfach über ein, zwei Jahre der Rapper, der so am erfolgreichsten war, am bekanntesten war, jeden Rekord gebrochen hat, und als Nice Girl 2.0 kam, hätte ich das eher UFO zugetraut, dass der da hinkommen kann. Wie gesagt, so aus dieser Sicht mit, ne, aus 2025 kann man ja, und wenn man so die Wege sieht, wie die danach weiter verliefen, kann man ja jetzt drüber streiten, was besser war, aber so, weißt du, wie ich meine.
Ja, klar. Ey, das ist, also wirklich, es ist gerade für mich low-key Reizüberflutung. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, was alles rauskam in dieser Zeit, dass das alles zeitgleich war. Also insane. Frag mich, wie ein Jahr das toppen soll. Also wie man da wieder rankommt.
Ja, safe. Aber das war halt das Geile, weil alles so neu war. Ich kann dir jetzt mal noch, um die Reizüberflutung noch mehr zu triggern, nenne ich dir jetzt mal so die 10 erfolgreichsten Musikvideos in diesem Jahr. Wir fangen an mit Waisel Kleiner Capron. Hat 22,3 Millionen Klicks gemacht auf YouTube. Auf Platz 9 haben wir UFO mit Nice Girl 2.0. Auf Platz 8 Nimo mit Lass Fotzen reden. Dann Platz 7 Miami Yassin Bon Voyage. Platz 6 Nimo Heute mit mir. Platz 5 Kurdo Ja Salam. Mhm. Platz 4 Suna AZ und Noisy mit Nummer 1. Und, das ist jetzt irgendwie dann doch nochmal ein wilder Wandel, Platz 3 K1 mit Louis Louis. Auf Platz 2 haben wir Bowser, was du Liebe nennst. Und auf Platz 1 K1 mit Pietro Lombardi, Senorita, 66,5 Millionen Klicks. Am 8. September 2017 erschienen. Das heißt, in vier Monaten hat er diese Anzahl an Aufrufen gemacht. Also K1 hat da nochmal plötzlich kurz gelebt. Wahrscheinlich diese beiden Songs auch, also kurzer Hype nochmal, diese beiden Songs, Senorita und Louis Louis, wahrscheinlich langfristig der Grund gewesen, warum wir jetzt seit, keine Ahnung, 6 Jahren oder so kein Album mehr von ihm bekommen haben. Aber der ging da auch nochmal ab, was ja auch nochmal was ganz anderes war als diese Musik, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, weil das ja jetzt nichts irgendwie mit Trap oder Afro-Trap zu tun hatte.
Wie viel hatte Louis Louis zu dem Zeitpunkt?
Meinst du Senorita oder Louis Louis? Also meinst du das auf Platz 1?
Nee, Platz 3.
Louis Louis auf Platz 3 hatte 58,7 Millionen.
Krass. Herr Witzig, weil ich erinnere mich noch dran, als Waisel bei uns im Interview war, da ist gerade Kleiner Capron hat so die 100 Millionen geknackt. An Views, ja, und ich habe jetzt gerade mal geschaut, der hat jetzt schon mehr als Louis Louis. Also da hat man nochmal gemerkt, dass so Waisel dann doch noch durchgezogen hat auf den Jahren danach. Irgendwie ist mir gerade in den Kopf gekommen.
Stimmt.
Ist jetzt bei 106 Guter Millionen Punkt. Und Louis Louis Krass. Bei 104 Millionen. Aber trotzdem, ach, crazy, ja. Das ist, da merkt man halt dann auch wirklich nochmal dieses mit so, ey, YouTube war voll da. Damals wurde so viel Geld in diese Musikvideos auch investiert. Das hat einfach zu einem Hit dazugehört, dass du auch ein geiles Musikvideo dabei hast. Ey, krank.
Absolut. Und dann kommen wir an der Stelle jetzt auch zu der Frage, welcher der folgenden Songs hat es in diesem Jahr nicht auf Platz 1 geschafft? Wir haben Miami Yassin, Bon Voyage, K1, Pietro Lombardi, Senorita, Kollega und Farid Bang, Sturmmaske auf, Intro und Bowser, was du Liebe nennst. Also wir haben hier 4 Songs zur Auswahl, 3 haben es auf Platz 1 geschafft. Und einer nicht.
Boah, ist das schwierig. Okay, wir machen mal Ausschlussverfahren. Also ich würde sagen, Senorita hat es auf die 1 geschafft. Dann glaube ich, dass es, was du Liebe nennst, auch auf die 1 geschafft hat von Bowser. Und Miami Yassin mit Bon Voyage versus Kollega und Farid mit Sturmmaske auf. Das sind beides so Kandidaten. Also es könnte so sein, dass so Sturmmaske auf nicht geschafft hat, weil es so zu explizit ist der Song. Es könnte aber auch sein, dass Miami Yassin nicht geschafft hat, weil vielleicht in der Woche noch irgendwas Krasses rauskam oder so. Boah, ich sag, Miami Yassin hat es nicht geschafft und die anderen 3 schon.
Yes, und das ist auch richtig. Krass. Das ist auch richtig. Also man hatte trotzdem diese Straßenrap-Bewegung hier bei einem Farid Bang und Kollega, die es mit so einem Straßensong geschafft haben. Aber letztendlich war dieses ganze Afro-Trap-Ding einfach so heftig im Kommen oder dieses so Sommerhit-mäßige, so wie es jetzt so einen Bowser mit Was du Liebe nennst, rausgebracht hat. So, ne? Also das waren halt einfach die Sachen, die Leute hören wollten. Man hat es auch gemerkt, Kollega und Farid Bang haben ja irgendwie dann probiert, das zu parodieren mit so Zieh den Rucksack aus. Und das wurde auch dann millionenfach aufgerufen und die Leute haben den Song einfach gefeiert. Obwohl die sich ja drüber lustig machen über so Artists wie einen Nimo oder KMN-Gang in dem Song. So. Aber das war halt einfach die Musikrichtung, die dann der neue Trend war.
Ja, hatte auch so ein bisschen so ein Geschmäckle, wie so, okay, die machen sich lustig, aber die wollen natürlich auch ein bisschen den Hype mitnehmen. Also so, weißt du, beides in einem. Der Song war ja nicht schlecht, so in dem Sinne, aber
ja.
Was für eine Zeit, ey, was für eine Zeit. Das ist auch wirklich so exemplarisches Item aus dieser Zeit, ist wirklich dieser Anglerhut, den hat damals auch jeder getragen.
Safe. Ohne den konntest du eigentlich keinen Trap machen.
Ist so.
Also, das ist so dieser Zeitrahmen 2013 bis 2017. Ich glaube, man hat in dieser Folge gemerkt, wo dieser Knackpunkt dann auch war und wie krass sich Deutschrap einfach gewandelt hat. Trotzdem muss man wirklich festhalten, ne, so dieses ganze Spotify-Ding ging krass ab, YouTube-Musikvideos ging krass ab, aber es hat auch erst so einen Grundstein gelegt, jetzt so im Jahr 2017 hier mit einem Bowser, der dann dieses Was du Liebe nennst auf Platz 1 platziert hat. Das war dann so dieser Grundstein, ah krass, Deutschrap-Singles sind auch in den offiziellen deutschen Charts plötzlich sehr, sehr heftig vertreten. Und das ist dann das, was in der nächsten Folge vor allem thematisiert wird, 2018 bis 2021. Also dieser krasse Erfolg von Deutschrap-Singles in den offiziellen deutschen Charts auch. Und man merkt auch so ein bisschen, ne, also damals war das noch, ne, Spotify safe komplett etabliert dann so jetzt so 2017, aber es war noch nicht ganz diese Stufe, die jetzt in der nächsten Folge erreicht wird. Also um mal zu gucken, so 2016 war Bones der einzige Deutschrapper unter internationalen Artists, die in Spotify Top 5 meistgestreamten Artists in Deutschland standen. Der war da auf Platz 4. Und 2017 hatten wir dann Raff auf Platz 2, Bones auf Platz 3 und Kollega tatsächlich nochmal auf Platz 4. Und in den Jahren danach wurde es dann einfach zum Klassiker, dass ein Deutschrapper auf Platz 1 stand. Aber an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht ganz, aber es hat halt den Weg komplett geebnet natürlich dafür, dass Deutschrap in diese Mainstream-Richtung geht. Ich habe auch so eine Auswertung noch von Spotify gesehen und zwar wurde da so 10 Jahre Spotify gefeiert und dann hat es so einen Zeitraum von 2011 bis 2021 angeschaut und da stand dann zum Beispiel drin, 2015 bis 2019 Hip-Hop ist in Deutschland schnell gewachsen. Es hat 2016 das zweitgrößte Genre überholt und ab 2017 die Genre-Rankings angeführt. Dies ist auf den Anstieg des deutschen Hip-Hops zurückzuführen und auf den Rückgang der Hörerschaft von amerikanischen Hip-Hop. Die von weiblichen Künstlern geprägte Hip-Hop-Bewegung namens Frauenrap hat einen Beitrag zum Hip-Hop-Trend geleistet mit einem jährlichen Anstieg von mehr als 200% von 2015 bis 2019. Also an der Stelle dann auch nochmal absolutes Hack, was man aussprechen muss an Sixten, ja, die das ja auch neulich eingefordert haben und vor allem die halt jetzt so in meinem Zeitraum, über den ich berichtet habe, die ersten waren, die halt so diesen Frauen-Party-Rap gemacht haben und da auch noch nichts anderes nachgekommen ist, sondern das eben erst in der nächsten Folge von dir dann kommt, wo eben so dieses ganze Ding losgeht, auch mit so Freitag-0-Uhr-Ding ist auch noch mal krasser geworden. Das war jetzt stimmt, so 2016, 2017 war das noch nicht so krass. Ich habe mir einzelne Songs mal angeschaut, die sind auch mal an einem Dienstag oder so veröffentlicht worden. Und deswegen auch so dieses Ding, dass das halt noch nicht so erfolgreich in den Charts halt war, weil halt die Artists, die waren ja auch alle komplett neu und haben einfach, die haben das noch gar nicht gecheckt, was eigentlich dahinter steckt und was man eigentlich mit der Musik erreichen kann. So.
Ja, das ist crazy. Ich habe auch gesehen, dass irgendwie ab 2014 erst haben Streams erst zu Charts gezählt, das heißt davor sowieso noch gar nicht. Und ich hatte mir auch in der Vorbereitung auf die Folge so einen kleinen Bericht gezogen, zum Beispiel die Smartphone-Adoption, also wie viele Leute ein Smartphone überhaupt hatten, ist in dem Zeitraum jetzt von deiner Folge von 35 auf über 80% gestiegen. Das heißt, wenn du 2013 noch so in deinem Bekanntenkreis gefragt hast, habt ihr schon ein Smartphone? Da hatte einer von drei hatte eins, ja. Wohingegen am Ende dieses Zeitraums hatte dann fast jeder ein Smartphone. Vor allem dann natürlich auch in der jüngeren Generation. Und dann hat es in die Charts gezählt. Musik war einfach more accessible, also leichter verfügbar. Man hat es nur noch draufgeklickt und fertig so. Also, und das wird man, glaube ich, auch in dem nächsten Zeitraum noch mal richtig, richtig krass dann sehen. Also, ja, Mann. Boah, heftig. Ey, was für eine Folge. Ich bin wirklich komplett geflasht. Das waren wirklich, also, richtig krasse Flashbacks irgendwie. Geil.
Sehr heftige Zeit gewesen damals. Ich freue mich auf den nächsten Zeitraum. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und jetzt natürlich ganz wichtig, dass ihr einmal unsere Deutsche Plus Party-Playlist abcheckt, die wir euch in den Shownotes natürlich verlinken und die jetzt auch richtig gefüllt werden kann mit richtig, richtig viel sommerlicher Musik, was ja auch perfekt ist, weil der Sommer ist jetzt da und ihr könnt einfach, egal wo ihr seid, im Urlaub, auf Partys, wenn ihr eine Gartenparty, Sommerparty macht, einfach beim Vortrinken im Park oder wenn ihr gute Laune haben wollt, dann könnt ihr diese Playlist pushen. Sehr, sehr geil.
Und vielen, vielen Dank für die Vorbereitung, Lennart. War eine Hammerfolge.
Ja, Mann.
Ich weiß, es ist viel Arbeit mit den ganzen Jahren und Alben und so das vorzubereiten. Deswegen big Shoutout. Und auch, falls ihr euch hier, falls euch Spaß gemacht hat, dann denkt daran, den Podcast zu abonnieren. Lasst gerne eine positive Bewertung da, egal ob auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr auch sonst diesen Podcast hört. Das freut uns sehr. Das unterstützt den Podcast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder mit einer neuen Folge Deutscher Plus. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut, wir hören uns.